Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Läutet Trump in den USA endgültig den kulturellen Braindrain ein? Wie arbeitet sich Theaterregisseurin Claudia Bauer an Samuel Beckett ab? Und kann in Gera Eugen Dalberts Oper Die toten Augen überzeugen? Themen dieser Stunde. Donald Trump will die US-amerikanische Kultur und Historie überschreiben. Dass Menschen unterdrückt werden, dass es Rassismus und Sexismus in den USA gibt, alles Ideologie seiner Vorgänger. Das Land sei vielmehr ein Hort freier, glücklicher Menschen. Per Dekret ordnete Trump deshalb an, bei der großen Bildungs- und Forschungsinstitution Smithsonian und seinen Museen entsprechend aufzuräumen, um, so der Klartext, die amerikanische Geschichte zu klittern. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat erst vor wenigen Wochen eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Smithsonian vereinbart. SPK-Präsident Hermann Parzinger ist am Telefon. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Aus Russland, Polen, Ungarn und anderen Ländern kennen wir schon den Versuch, die Geschichte umzuschreiben im politischen Sinne der Herrschenden. Hatten Sie damit gerechnet, dass es bei Trump so schnell, so drastisch wird?
Also man musste natürlich mit allem rechnen. Das Kennedy Institute for the Performing Arts, da gab es ähnliche Maßnahmen. Wir wissen, das Bildungsministerium ist per Dekret aufgelöst worden. Da war natürlich Schlimmes zu befürchten. Dieser Eingriff in die Freiheit der Kunst und Kultur und letztendlich auch der Wissenschaft. Das ist natürlich schon überraschend und schockierend.
Wie wichtig ist die Arbeit des Smithsonian?
Also die Smithsonian Institution, das ist so etwas wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, kann man sagen. Das ist ein Verbund, einer der wenigen, ähnlich wie die SPK, Verbund von Museen, Bibliotheken, Archiven, Forschungsinstituten. Aber es ist noch größer als die SPK. Es hat nicht nur Kunst- und Kulturgeschichte, sondern Technikgeschichte, Naturgeschichte, ein Zoo gehört dazu. Also wirklich ein umfassendes Kompendium. Wer mal in Washington war und diese Museumsmeile gesehen hat, eindrucksvoll. Und auch nicht nur in der Potenz, sondern auch in der Qualität der Forschung dort. International Kulturerbe, Unterstützung, Maßnahmen, wenn irgendwo, ob in Haiti ein Erdbeben oder jetzt in der Ukraine Zerstörung von Kulturdenkmälern, überall ist man präsent. Und das ist eine Besonderheit in den USA. Es ist eine Kultureinrichtung, die dort überwiegend staatlich finanziert wird. Das ist vielleicht auch deshalb der erste Zugriff dort, denn die großen Museen, MoMA, Metropolitan, Getty und so weiter, sind überwiegend von privaten Trustees gefördert. Dort wird es dann schon schwieriger einzugreifen.
Das heißt, wenn Sie die Bedeutung des Smithsonian beschreiben, wie bei anderen großen amerikanischen Einrichtungen, die staatlich gefördert werden und die Trump Stück für Stück zerstückelt, auch der Rest der Welt ist von diesem Dekret betroffen.
Das ist vielleicht jetzt ein bisschen weitreichend, aber natürlich für uns, für die SPK, ist das Smithsonian ein ganz enger Partner. Und für uns ist natürlich auch wichtig, dass diese Partner auch weiterhin ungehindert arbeiten können. Da gibt es eine große Solidarität, auch mit Museen an anderen Ländern, die unter Druck gesetzt sind. Ich glaube, die Freiheit der Wissenschaft und der Forschung, ebenso wie der Kunst und Kultur, das ist eine Grundbedingung unseres modernen Staatswesens, einer aufgeklärten Gesellschaft, einer demokratischen Gesellschaft. Und insofern ist es gar nicht wegzudenken.
Die Columbia University ist eingeknickt, beugt sich den Anordnungen der Trump-Administration. Was kann das Smithsonian bzw. kann die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in irgendeiner Form helfen?
Also was die Smithsonian jetzt vor Ort macht, das ist jetzt verfrüht. Da muss man erst mal sehen, was überhaupt auf dieses Dekret folgt. Wir von außen können eigentlich gar nichts tun. Wir können aber doch eine ganze Menge insofern tun, als wir solidarisch sind, als wir eben auch die Stimme erheben, das nicht einfach stillschweigend hinnehmen. Ich denke, das ist wichtig. Aber wir können natürlich nur hoffen, dass die Situation vor Ort doch sich so entwickelt, dass das nicht wahr sein kann, was man da hört. Wenn es also jetzt um eine Veränderung der Geschichtsdarstellung der Vereinigten Staaten geht, dann stellt sich schon die Frage, aber ich habe Basis. Und das ist ja unter dem Vorwand, dass man es Ideologie frei machen wird. Man unterstellt es aber einer anderen, einer neuen Ideologie. Und das finde ich schon schwierig. Kultureinrichtungen, Museen müssen ideologiefrei sein. Sie müssen offen und ehrlich die Dinge darstellen, so wie sie sind. Entwicklungen, Kulturentwicklungen, historische Entwicklungen, das ist die Basis unserer Arbeit. Und natürlich, Museen, wir erreichen Millionen von Menschen. Das ist natürlich auch ein Weg, die Ideologie, die man selber gerne verbreitet sehen möchte, auch unter die Menschen zu bringen, indem man die Museen entsprechend ausrichtet. Das kennen wir aus vielen anderen autoritären Systemen, auch aus unserer eigenen deutschen Geschichte.
Fürchten Sie, dass die christlich fundamentalistischen Ideologen, die hinter Trump stehen, ihre Gehirnwäsche erfolgreich weiter fortsetzen können? Oder sind wir innerhalb weniger Monate nach Beginn der zweiten Präsidentschaft von Trump eigentlich schon am Limit angekommen und können uns gar nicht mehr vorstellen, dass es noch schlimmer werden könnte?
Also einerseits muss man sagen, das ist unvorstellbar, das ist bisher möglich geworden. Warum soll das nicht weitergehen? Andererseits, glaube ich, muss man jetzt wirklich einfach auch mal sehen, was wirklich passiert. Also ich glaube, es gibt jetzt auch nicht unbedingt Grund, in Panik zu verfallen. Es ist schlimm genug, keine Frage. Aber nun muss man erst mal abwarten. Wir wissen seit einem Tag von diesem Dekret. Jetzt muss man mal ganz klar sehen, was hat es für Folgen. Für Folgen für die Kultureinrichtungen dort. Und dann muss man sehen, was man auch von außen gemeinsam unterstützen. Nur anders geht es gar nicht, was man da tun kann. Das wird jetzt abzuwarten sein.
Ich höre aus Ihren Worten einen gewissen Zweckoptimismus, aber denken Sie, dass Trump erst zu spüren bekommen muss, welche Konsequenzen seine Politik hat, um in irgendeiner Form einzulenken oder sich dessen gewahr zu werden, wenn es an die Wirtschaftspolitik geht, aber bei ihm nie, wenn es um Kultur, Bildung, Forschung geht?
Da haben Sie recht, also muss ich keine Hoffnung machen, bis da irgendwas zu spüren ist, was zu einer Veränderung der politischen Haltung führt. Also da müsste viel geschehen, ohne jetzt hier in Spekulationen nichts zu ergeben, aber da sind diese Bereiche wie Kunst und Kultur, aber auch Bildung und Forschung vielleicht einfach nicht bedeutend für das Umfeld von Trump. Da geht es um ganz andere Dinge. Insofern, dass irgendwelche Folgerungen oder irgendwelche Wirkungen dieses Dekrets zum Umdenken führen, das würde ich jetzt nicht erwarten. Man kann wirklich nur hoffen, dass es nicht mit der Vehemenz durchgeführt wird, dass also hier Leute durch die Museen gehen und gucken, was die da den Besuchern präsentieren, ob das so okay ist, ob das der staatlichen Ideologie entspricht. Also, dass es so weit kommt. Man kann nur hoffen, dass es nicht passiert.
Müssen wir Zuschauer sein? Können wir irgendetwas tun oder bleiben wir tatsächlich im Status der Alternativlosigkeit des Handelns, nämlich die Füße still unterm Tisch zu halten?
Na, wir sollten uns einerseits nicht überschätzen. Wir sollten andererseits aber auch die Möglichkeiten, die wenigen, die wir haben, nutzen. Das heißt, was wir jetzt genau auch sofort getan haben, die Stimme zu erheben, deutlich zu machen, was die Smithsonian für eine bedeutende Institution ist, was auch andere US-amerikanische Museen für bedeutende Einrichtungen sind für Kunst und Kultur. Und vor allem natürlich auch deutlich zu machen, hier in Europa, der Vormarsch der Rechten, das ist ja auch nicht immer ideologiefrei, auch in Bezug auf die Kultur, die Einschränkungen, einfach auch zu zeigen, was hier keinesfalls passieren darf. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Wir müssen das auch sehen, was passieren kann. Wenn man rechten, extremen Regierungen einfach freies Feld lässt, dann ist die Gefahr groß, dass eben auch die Kunst und Kultur, wir erreichen Millionen von Besuchenden, wir erreichen die ganze Gesellschaft und wir sind deshalb interessant. Wenn man eine Gesellschaft beeinflussen will von seiner Ideologie, ist es deshalb nicht uninteressant, welche Geschichten, welche Narrative Museen präsentieren. Und da müssen wir aufpassen, denn Museen können ihren Wert nur erfüllen, wenn sie wirklich frei sind, wenn sie auf wissenschaftlichen Ergebnissen basieren können und wenn sie wirklich auf eine demokratische, tolerante Gesellschaft hinwirken, die versuchen hinzuerziehen, wo jeder seinen Platz hat und auch sein Recht hat zu sein.
Hermann Patzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Restabend. Danke.
Gerne, danke ebenfalls.
Wladimir und Estragon, Pozzo und Lucky, vier Männer im Theaterklassiker warten auf Godot. Claudia Bauer, ausgezeichnet für ihre eigenwillig schrägen Inszenierungen, gern mal mit Maske und Musik, ist neue Hausregisseurin am Münchner Residenztheater und stellt sich Samuel Beckett.
Bist du sicher, dass es hier ist?
Was?
Wo wir warten sollen?
Er hat gesagt, an dem Baum, oder siehst du noch andere Bäume?
Was ist das für einer?
Eine Weide.
Wo sind die Blätter?
Wird abgestorben sein.
Ausgetrauert.
Oder es liegt an der Jahreszeit.
Ist das nicht eher ein Bäumchen?
Ein Busch.
Ein Bäumchen.
Sag mal, was willst du damit sagen? Dass wir uns den Platz geirrt haben?
Er müsste doch eigentlich hier sein.
Er hat nicht fest zugesagt, dass er kommt.
Und wenn er nicht kommt?
Kommen wir morgen wieder.
Und dann übermorgen?
Vielleicht.
Und so weiter?
Sozusagen.
Bis er kommt.
Du kennst keinen Erbarmen.
Florian von Manteuffel und Max Rothbart in Warten auf Godot. Was macht Claudia Bauer aus diesem Männerstück, haben wir uns gefragt. Christoph Leibold war heute Abend für uns bei der Premiere im Münchner Residenztheater. In was für ein Bühnenbild zuerst gefragt, hat Andreas Auerbach die vier Figuren gesetzt?
Naja, es gibt ja diese berühmte Szenenbeschreibung von Beckett, Landstraße, ein Baum, den Baum sehen wir hier auch am Bühnenrand. Aber statt der Landstraße gibt es so eine quadratische Plattform, schräg nach hinten ansteigend, mit der Spitze nach vorne, also wie eine Raute im Raum. Und drüber sind 24 Neonröhren. Erinnern vielleicht von ferne an Straßenlaternen, aber eigentlich ist es eine Theaterbühne. Also Claudia Bauer stellt so das Theater als Bretter, die die Welt bedeuten, heraus. Also gleich am Anfang gibt es einen Gasevorhang vor der Bühne, eine Projektion, Wladimir und Estragon in der Garderobe, Bier in der Hand. Man sieht so einen Hauch von weißer Schminke, rote Backen, die Melonen auf dem Kopf. Eigentlich zwei Clowns vor dem Auftritt und dann erscheint ein computeranimiertes schwarz-weißes Beckett-Konterfei mit rotem Mund und bittet sie zum Auftritt in gewisser Weise, indem es die Regieanweisung vorträgt. Und man könnte vielleicht sagen, so wie Wladimir und Estragon so in eine Welt geworfen sind, in der sie ja nicht richtig vom Fleck kommen, weil sie dauernd warten auf diesen Gudu, der nicht kommt, hat man hier auch das Gefühl, sie sind auch in einem Stück gefangen, dass sie vom Autor verdammt worden sind, wieder und wieder zu spielen. Und gleichzeitig haben sie sich da in so einer Routine eingerichtet. Also dieses Mantra, das immer wieder vorkommt, nichts zu machen, das tragen die geradezu schulterzuckend vor, ist ja auch ganz bequem. Lassen wir es eben bleiben, wenn nichts zu machen ist. Jedenfalls zelebrieren die ihr Elend eigentlich fast wie Nummern. Also dieser ganz berühmte Monolog, komm, wir gehen, nee, wir können nicht, warum nicht, wir warten auf Guru, den gibt's als Tänzchen mit Musik. Also ist auch ein Live-Trio, so eine Showband da. Und wenn Estragon seine Schuhe auszieht, die drücken und schmerzen, dann führt er das fast vor wie so ein Zaubertrick. Also Bauer knüpft mit Bühne und dem ganzen Setting sehr an diese Tradition, ja, die Clochards als Clown zu zeigen, aber das macht sie besonders konsequent.
Beckett hat sich verboten, dass die vier Männerrollen, was ja man gut hätte machen können, von Frauen gespielt werden. Hat Claudia Bauer das als Herausforderung verstanden?
Musste sie ja wohl oder übel, weil man es eben nicht anders machen darf. Wobei man sagen muss, sie wirft schon einen, glaube ich, weiblichen Blick. Also dieses, wie diese Herren das Elend zelebrieren, diese Lamoyanz, das ist schon auch eine sehr männliche Selbstmitleidigkeit, so wie es einem hier entgegenschlägt von der Bühne, wo auch eine gewisse Eitelkeit drin steckt. Ja? Wobei die bei Wladimir und Estragon natürlich noch eigentlich vergleichsweise erträglich ist, wenn man jetzt dann Pozzo nimmt, wenn der auftritt mit seiner Herrenmenschenattitüde, mit Lucky an der Leine, seinem Knecht an der Leine reinkommt. Also dieser Pozzo, der trägt hier eine große Krawatte, ein Basecap mit P für Pozzo, während er so seinen Knecht schindet. Also der sieht schon sehr aus nach alter, weißer Mann, so US-amerikanischer Prägung. Ich wage mal eine steile These, also bei Beckett, da treten zwar nur Männer auf, aber der wollte ja doch einen Blick auf menschliche Existenz werfen. Das war der Anspruch. Bauer zeigt schon auch, dass dieses Elend der Welt und dass da verhandelt wird, was sehr Starkes auch mit männlicher Vorherrschaft zu tun hat. Also im Kern eigentlich ein feministischer Ansatz, der da drin steckt.
Dann kann ich ja eigentlich nur fragen, stehen die vier Schauspieler ihren Mann?
Also ich kann jetzt nicht alle vier durchgehen, aber natürlich Wladimir und Estragon, Max Rothbart, Felix von Manteuffel, tolles Paar, beherrschen Slapstick, Akrobatik, eben beide Melone, graue Anzüge, rotes Shirt, der eine blaues Shirt, der andere. Rothbart hat noch so Hochwasserhosen. Der ist so eher lauernd verdruckst, hat den Kopf öfters zwischen den Schultern. Felix von Manteuffel eher so der eitle Gockel mit X-Beinen, der so herumstolziert, feixend, oft grinsend, der sich aufplustert. Also der eine etwas optimistischer. Also in diesen Haltungen spiegeln sich auch sehr schön die unterschiedlichen Charaktere wieder. Die sind ja nicht gleich. Der eine irgendwie optimistischer, auch so ein bisschen der Verdränger der Situation. Der andere eher so der Schwarzseher, der Zweifler. Letztlich neutralisieren die sich dann darin auch. Also die Figuren, nicht die Schauspieler. Und das zementiert dann auch diesen Stillstand, der hier ausgebreitet wird.
Warten auf Godot ist ja einerseits ein, Sie haben es ja schon gesagt, äußerst akribisch komponierter Text. Andererseits in unendlicher Weise interpretierbar. Hat Claudia Bauer sich wieder einen klugen Handlungsspielraum erobert?
Naja, sie nutzt die Leerstellen da, wo sie sich auftun. Also ich habe ja gesagt, bei den Kostümen zum Beispiel Basecap für Pozzo, das erzählt ja was und setzt sozusagen noch was Zeitgenössisches obendrauf. Oder Lucky, der trägt die Koffer von Pozzo und er hat so einen quadratischen Rucksack hinten drauf, wie die Essenslieferanten das haben. Das sind sozusagen eigentlich die Sklaven der modernen Dienstleistungsgesellschaft. Auch das erzählt was. Und kurz haben mal Wladimir und Estragon weiße Masken auf, nämlich da, wo das Stück so eine historische Perspektive zum Holocaust aufmacht, wenn Wladimir und Estragon vom Gebeinhaus reden und von Millionen Toten. Da werden sie plötzlich zu Horrorclowns. Und auch dieses sprechende Beckett-Gesicht. Die Frage ist ja, wer ist dieser Godot? Ist es Gott oder irgendeine andere übergeordnete Instanz? Bei Bauer ist es irgendwo auch der Autor selbst, der Schöpfer seiner Figuren. Und wenn jetzt aber hier so ein KI-Beckett praktisch Regie führt, dann tut sich eine zusätzliche Dimension auf. Also vielleicht ist es die KI, die uns bald Gott oder Godot gleich beherrscht. Also sie hat schon dem ihren eigenen Stempel aufgedrückt. Was schon so ein Problem ist, dieses auf der Stelle treten, wovon das Stück handelt, das schlägt ja immer gern mal in die Dramaturgie durch. Man würde sich doch wünschen, dass mehr Eingriffe möglich wären. Die Erben wollen das nicht. Manchmal würde Raffung gut tun, um mehr Zug reinzubringen. Geht nicht. Weshalb dann manche Stellen, wenn Claudia Bauer so das in Nummern auflöst oder sich Nummern einfallen lässt, das gelegentlich etwas aktionistisch wirkt. Also bei aller Bewunderung für die Spiellaune des Ensembles, für die Findigkeit der Regie, fehlt mir so der letzte Funke der Begeisterung. Es ist ein guter Abend, aber ich war jetzt nicht total aus dem Häuschen.
Theaterkritiker Christoph Leibold nach der Premiere von Warten auf Godot in der Regie von Claudia Bauer. Die nächsten Vorstellungen am Residenztheater München sind am 30. März und 5. April. Christina Bilkau, die Gewinnerin des Preises der Leipziger Buchmesse Belletristik, haben Sie gestern in Fazit gehört. Am zweiten Tag des traditionsreichen Lesefests war unsere Literaturredakteurin Elke Schlinsog in den Hallen unterwegs, in denen weniger Verlage als im letzten Jahr ihre Neuerscheinung präsentieren. Das Publikum aber interessierter ist denn je. Der Online-Kartenverkauf wurde gestoppt. Elke, ist der Andrang tatsächlich so groß?
Es ist wirklich zum Platzen voll. Also schön, dass ich jetzt hier sitze und wir miteinander reden können. Und wegen dieses starken Zustroms gibt es wirklich zum ersten Mal einen Online-Verkaufsstopp. Und das ist wirklich eine notwendige Entscheidung. Denn heute am klassischen Schulbesuchsfreitag, da war es jetzt schon so übervoll in den Messegängen. Und nicht nur mit den üblichen verkleideten Manga-Fans, sondern auch die Dark-Romance-Stände mit ihren Megastars. Da blockierten die endlosen Schlangen natürlich auch die Hallen. Also hier ist nur noch schieben möglich, kein Durchkommen mehr. Das Lesefest Leipzig lebt also, aber platzt aus allen Nähten. Auch der Verkehr übrigens und der ÖPNV, der lag heute lahm.
In Leipzig auf der Buchmesse gibt es viel Tradition, aber in diesem Jahr auch neue Formate. Das Forum Mensch und KI, also künstliche Intelligenz. Wie ist das bei den Besuchern angekommen?
Richtig gut, volle Veranstaltungen, Podien über Bücher und Themen, die sich eben der KI widmen. Und es geht ja wirklich auch um interessante Fragen. Also lässt sich mit der KI eine neue Sprache finden zwischen Nationen und Generationen zum Beispiel? Oder können künstliche Intelligenzen Hass erkennen? Und ich war überrascht, dass ich auf einem der Podien die schweiz-rumänische Autorin Dana Grigorcia entdecken konnte. Zweimal saß sie zum Thema KI auf der Bühne und sie sagte mir, ja, das ist ihr Thema, also KI-generierte Geschichten in den sozialen Medien. Und ich habe sie heute gehört zu einem wirklich hochinteressanten Thema, der manipulierten Präsidentschaftswahlen in Rumänien.
Wir haben die gleiche Sprache, wir haben die gleichen Interessen, wir begeistern uns für das Gleiche und trotzdem schafft es die künstliche Intelligenz, so ganz kleine Unterschiede herauszuspüren und uns ein maßgeschneidertes Indoktrinierungsprogramm zu schicken.
Ja, und im Falle der rumänischen Präsidentschaftswahlen, so hat sie heute erzählt, war das so. Es war ganz überraschend, als ja im vergangenen November ein Kandidat an die Spitze gespült wurde, und zwar mit Bots über Social Media, im Folklorehemd auf weißem Pferd oder auch im eiskalten rumänischen See schwimmt und all das immer ja mit Zitaten der Freiheit und der Stärke überschrieben. So hat er auf diese Weise die Wahl gewonnen. So hat sie es uns hier nochmal nahegebracht.
Sitzen auf den Bühnen nur Schriftstellerinnen und Schriftsteller?
Ja, ein Glück ist das eine gemischte Gruppe. Es gibt dadurch natürlich verschiedene Blicke auf KI. Ich fand den Medienwissenschaftler Simon Roloff interessant, der mit auf der Bühne saß, und auch Robert Schwarz von der Deutschen Welle. Der findet es hochgefährlich, wie die KI-generierten Geschichten hier Zulauf gewinnen. Eine Gefahr für unsere Demokratien.
Das, was in Rumänien passiert ist, das kann jederzeit auch in Deutschland passieren, in Frankreich, in Großbritannien, in jeder gestandenen Demokratie, weil hier hochprofessionell manipuliert manipuliert wurde. Wir sprechen hier von einer Subversion durch KI. Die Demokratie wird unterminiert durch Fake News, durch falsche TikTok-Accounts. Im Falle Rumäniens waren es 25.000 TikTok-Accounts, die vor sich hin geschlummert haben bis 2 Wochen vor den Wahlen. Und plötzlich sind sie aktiv geworden, gesteuert von Bot-Farmern, zum Teil aus Russland. Das ist jetzt nachgewiesen. Und diese 25.000 Accounts sind dann plötzlich zu 45.000 Accounts gewachsen und haben mit Fake News für einen Kandidaten praktisch mit Informationen das Wählervolk überschwemmt.
Sie hören es schon, also Buchmesse ist nicht nur immer Literatur. Das Interessante fand ich, dass Dana Grigorczyk ja gerade auch an einem Roman zum Thema Kunst geschrieben hat, was also Kunst zur Kunst macht, eben diese nicht mögliche Reproduzierbarkeit, das Beflügelnde. Sie sagte auch, KI kann zwar Landschaften kreieren, kann aus eingespeisten Programmen weitere Inhalte schaffen, aber die Seele vermitteln kann sie uns nicht. Wie sagte Dana Grigorczyk, wenn man alle Farben mixt, kommt nur ein biederes Braun heraus.
Dann kommen wir doch vielleicht mal zur Seele. Vor 6 Jahren war Norwegen Gastland bei der Frankfurter Buchmesse. 2025 ist es nun Mittelpunkt in Leipzig. Mit frischen Inhalten oder mit gediegen Bekanntem?
Ja, vor allem omnipräsent. Also da sind 4 Stars dabei, Karl-Ove Knausgård und Maja Lunde. Aber Norwegen scheint hier mit der Nationalmannschaft angereist zu sein, mit dem Besten vom Besten und mit dem Neuesten und Jüngsten. Ich muss schon sagen, wie die sich hier präsentieren, das ist äußerst sympathisch. Man kommt in den Messehallen gar nicht an ihnen vorbei. Sie müssen, glaube ich, gefühlt tausende Bücher signieren, Selfies machen. Gestern, da stand ich neben Knausgård und habe seinen vermutlich jüngsten Leser kennengelernt. Ein Junge, ich habe ihn gefragt, gerade mal 10 Jahre alt, der wollte ein Autogramm und Knausgård fragt, soll ich das für deine Mutter signieren? Und er, nein, nein, für mich, ich lese sie. Also das sind wirklich schöne kleine Erlebnisse. Vielleicht bekommt man hier auf der Messe so eine Ahnung, warum Norwegen mit seinen gerade mal 5,5 Millionen Einwohnern ja so überdurchschnittlich viele interessante Autorinnen hervorbringt und Autoren. Es liegt eben nicht nur an der guten Literaturförderung. Der Erfolg liegt, glaube ich, auch an diesem entspannten und unprätentiösen Umgang, die Autoren miteinander pflegen, ja, und hier ihre Bücher und sich selbst ja als Familienfest feiern. Es sind eben nicht nur Knausgård und Matthias Faltbacken und Wenke Mühleisen. Hier wird auch jeder junge Autor mit hergeschleppt. Ich habe den Jungstar Oliver Lovrensky kennengelernt, 22 Jahre jung. Sein Debüt, ein Ruhrroman über das brutale Aufwachsen auf den Straßen, das wird hier gefeiert. Und es zeigt auch wirklich, wie facettenreich dieses Land schreibt.
Elke Schlinsuk am zweiten Tag der Leipziger Buchmesse.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Renate Steininger.
Die Kurt-Wolf-Stiftung versteht sich als Interessenvertretung unabhängiger deutscher Verlage. Das Ziel ist die Förderung einer vielfältigen Verlags- und Literaturszene. Mit dem mit 35.000 Euro dotierten Kurt-Wolf-Preis ist jetzt auf der Leipziger Buchmesse der Berliner Verlag Theater der Zeit ausgezeichnet worden. Zur Begründung hieß es, der Kulturverlag präsentiere mit einer Zeitschrift und in Büchern die Schauspielkunst auf vielfältige Weise und mit brillanter Recherche. Er zeige, wie überlebensnotwendig Theater in dieser Zeit sei. Bei dem seit 1993 unabhängigen Verlag sind unter anderem Bücher über Heiner Müller, Einar Schlief und Thomas Brasch erschienen. Die gleichnamige Monatszeitschrift mit dem Schwerpunkt Theater und Politik wurde 1946 in Ost-Berlin gegründet. Seit mehr als 40 Jahren ist der kleine Wintersportort Park City im US-Bundesstaat Utah schon Gastgeber des Sundance Film Festivals. Doch das von dem Schauspieler Robert Redford gegründete Festival soll umziehen. Und zwar nach Boulder in Colorado. Geplant ist, dass es dort 2027 zum ersten Mal stattfindet. Die Kleinstadt Boulder sei mit ihrer lebendigen Kunstszene der ideale Standort für das größte US-Festival für Independent-Filme, teilte das Sundance Institute mit. Park City dagegen sei als Wintersportort dem jährlichen Ansturm von Filmtalenten, Besuchern und Presse mitten in der Skisaison nicht mehr gewachsen. Das Sundance Festival findet immer im Januar statt. Für viele kleinere Filme ist es ein Sprungbrett, um einen Verleih und ein breiteres Publikum zu finden. Das Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ist das Opernhaus von Florenz. Italiens Kulturministerium und die Stiftung des Opernhauses fordern nun von dessen ehemaligem österreichischen Intendanten Alexander Pereira fast 10 Millionen Euro Schadensersatz. Darüber berichtet die Zeitung Standard. Die Staatsanwaltschaft Florenz wirft Pereira unter anderem Veruntreuung vor, weil er auf Kosten der Stiftung des Opernhauses etwa Reisen und Umzüge bezahlt habe. Dies sei nicht im Vertrag vorgesehen gewesen. Alexander Pereira droht auch eine Haftstrafe. Die Staatsanwaltschaft fordert 4 Jahre und 4 Monate. Mit einem Urteil im Prozess wird Ende Mai gerechnet. Wegen der Vorwürfe war Pereira Anfang 2023 als Opernintendant in Florenz zurückgetreten. Neue Intendantin des Norddeutschen Rundfunks soll die Bertelsmann-Managerin Sandra Harzer-Kucks werden. Wie der Verwaltungsrat des Senders mitteilte, soll ihre Wahl am 4. April im Rundfunkrat stattfinden. Harzer-Kucks ist die erste Kandidatin für den Spitzenposten bei einer ARD-Anstalt, die ihre Karriere fast komplett außerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks absolvierte. Die Juristin mit Schwerpunkt Medien- und Rundfunkrecht war früher als TV-Produzentin tätig. 2007 wechselte sie zu Bertelsmann. Der bisherige NDR-Intendant Joachim Knuth wird Ende August in den Ruhestand gehen.
In Jerusalem warten die Menschen, dass Jesus von Nazareth ihre Krankheiten heilt. Auch die blinde Myrtokle macht er wieder sehend. Freudestrahlend fällt sie einem Mann in die Arme, aber es ist nicht ihr hässlicher Mann Arzesius, den sie nie gesehen hat, sondern dessen Freund Galba. Nachdem der vom eifersüchtigen Mann getötet wird, lässt sie sich von der Sonne blenden, um sich selbst zu bestrafen. Vor über 100 Jahren wurde Eugen d'Albers Oper »Die toten Augen« in Dresden uraufgeführt. Heute Abend war sie im Theater Altenburg-Gera zu hören. Uwe Friedrich hat für Fazit die Premiere der Oper »Die toten Augen« in Gera gesehen und gehört. Was schreibt eigentlich die Musikgeschichte über Inhalt und Komposition aus dem Jahr 1916?
Das war zuerst wahnsinnig erfolgreich. Wir haben ja schon in dem Ausschnitt gehört, das hat so was jugendstilhaft Wucherndes, ungeheuer Üppiges, großen Orchesterapparat, große Stimmen. Dann ist es aber, Sie haben die Handlung ja schon zusammengefasst, durch dieses ganze Blindsehendwerden, Wunder, Jesus von Nazareth, Maria von Magdala taucht auf, alles sehr symbolistisch. Man könnte sagen, überladen. Darüber ist dann die Mode auch einfach hinweggegangen. Dann kamen Leute wie Krenek, dann kam die Zeitoper Kurt Weill. Und von diesem Einschnitt hat sich das Stück nie wieder erholt. Es wird äußerst selten gespielt. Und um das schon mal vorwegzunehmen, heute in Gera hat man gesehen, leider wird es so selten gespielt.
Dann gehen wir doch mal ins Detail. Hat Intendant Kai Kunze bei seiner Inszenierung auf den originalen Stoff gesetzt oder hatte er einen Blick für das 21. Jahrhundert?
Er hat vor allem einen Blick für das beginnende 20. Jahrhundert. Es spielt in einem großbürgerlichen Salon ungefähr zur Entstehungszeit und darin aber nicht irgendwie realistisch, sondern schon auch symbolistisch überhöht. Es gibt so eine Adonis-Engelfigur, die immer mal wieder auftritt, sehr geschmackvoll gemacht, als Sehnsuchtsmensch. Man weiß nicht, sieht ihn nur in ihrer Imagination Myrtokle oder sehen die anderen ihn auch? Sieht niemand ihn, sehen nur wir ihn. Also dieses für das Symbolische dieses jugendstilhaften Werks hat Kai Kunze ein ungeheures Gespür. Und er findet in dieser Handlung, in dieser sehr parfümierten Handlung, die großen Fragen. Was ist denn die Liebe? Wer liebt denn wirklich? Der hässliche Arcesius, den sich Myrtokle so schön vorstellt, der liebt sie zweifellos wirklich. Sie ja liebt sie ihn. Oder liebt sie das, was sie sich vorgestellt hat? Wenn sie den schönen Mann sehen kann, springt sie ja sofort auf ihn an. Diese Psychologisierung der Figuren, das arbeitet Kai Kunze sehr schön heraus in dieser Ausstattung von Markus Meyer, die eben dankenswerterweise nicht sagt, spielt alles heute auf der Neuköllner Sonnenallee, sind Menschen wie du und ich. Nein, das sind sie nicht, sondern es sind alles verschlüsselte, verklausulierte, nicht wirklich erklärbare Figuren der Jugendstilzeit.
Und hat das Ganze denn etwas Übersinnliches, weil wir müssen uns ja trotzdem dem Ende nähern, in dem sich Mirtokler ja selbst bestraft und wieder blind wird?
Auch da, sie geht tatsächlich ins Licht, sie kommt dann zurück mit einer Sonnenbrille, die sie schon vorher getragen hat, damit wir ihre Augen nicht sehen. Es hat nichts wirklich Mystisches, es hat eher was Trauriges, denn sie will verzweifelt zurück in diesen vorherigen Zustand. Sie behauptet ja, sie habe auch nicht gesehen, dass ihr Ehemann Arcesius den schönen Galba erschlagen habe, sondern sie behauptet steif und fest, und das ist eine handfeste Lüge, dass sie nicht weiß, was passiert ist und dass sie wieder zurück möchte zu dieser Liebe. Auch das wird sehr schön und sehr geschmackvoll umgesetzt und auf der Bühne gezeigt, dass es keinen Moment irgendwie komisch oder gar peinlich wirkt.
Eine Geschichte mit den großen Emotionen, bringt das Ensemble das ordentlich rüber?
Absolut, vor allen Dingen Anne Preuß als Mirtokle, die kann diese ganzen großen Ausbrüche, die diese Rolle braucht. Alejandro Larraga Schleske als Arcesius hat die Wucht, aber auch Zerbrechlichkeit des liebenden Arcesius. Auch die anderen, es sind sehr viele kleine Rollen, auch mit Chorsolisten besetzt, die singen das alle sehr gut. Wunderbar sicher geleitet von Ruben Gazarian, dem Dirigenten und Generalmusikdirektor in Gera. Und ich muss auch ausdrücklich mal das Orchester erwähnen, das wahnsinnig mutig spielt. Die müssen auch ganz leise spielen und das ist umso einfacher, je größer so eine Streichergruppe ist. Hier ist die relativ klein, aber die trauen sich wirklich was. Und auch den großen Ton, dieses Wuchernde und das harmonisch ungeheuer Raffinierte, machen die wunderbar. Gera hat ja auch noch ein Jugendstil-Theater, also auch in diesem Zuschauerraum passt das Stück ideal rein.
Nach Ihrer Schilderung, auch was Ihr Lob für den Intendanten und Regisseur Kai Kunze anbelangt, darf man sich fragen, warum diese Oper tatsächlich so lange in der Mottenkiste lag?
Das ist in der Tat die Frage, mit der ich da rauskam. Ja, das ist eine harte Nuss für jeden Regisseur. Das ist auch nicht einfach fürs Orchester und die Solisten. Eigentlich bräuchte diese Musik noch ein größeres Haus. Etwas wie die Deutsche Oper Berlin, etwas wie die Bayerische Staatsoper zum Beispiel. Da würde diese Musik vielleicht noch etwas mehr aufblühen. Aber ich bin wirklich sehr glücklich, das so gut szenisch und musikalisch gehört zu haben. Sie spielen den Prolog, leider den Epilog nicht. Dramaturgisch ist er auch nicht nötig. Ich weiß, warum Sie den gestrichen haben, aber ich hätte ihn so gerne gehört heute Abend.
Uwe Friedrich, nach der Premiere von Eugen Dalbers Oper Die Toten Augen, die nächsten Vorstellungen in Gera sind am 30. März und 17. Mai. Wir gehen jetzt nochmal mit Ihnen ins Theater, ins Hebbel am Ufer in Berlin. Denn noch bis morgen beschäftigen sich dort Theatermacherinnen aus dem Osten Europas mit dem Feminismus im Alltag. Barbara Behrendt über das Festival Everyday.
Eine Frau liegt leblos am Boden. Aus ihrem Rücken steigen Rauchschwaden auf. Eine symbolische Szene. Frauen ausgebrannt von jahrelangen feministischen Kämpfen. Es ist die polnische Theatermacherin Gosia Wdowik, die sich hier in ihrem Stück She was a friend of someone else wie tot über die Bühne schleifen lässt. Sie symbolisiert damit Aktivistinnen wie Agnieszka, von der der Abend hauptsächlich handelt. Agnieszka wollte in Polen eine Medienaktion starten, wie sie 1971 im deutschen Magazin Stern für Aufsehen gesorgt hat. Wir haben abgetrieben, sagten damals fast 400 Frauen öffentlich, darunter viele Promis, trotz Abtreibungsverbot. In Polen fand Agnieszka nach intensiver Suche kaum ein Dutzend Frauen, die dazu bereit gewesen wären. Ihre Erschöpfung wollte sie in der Theaterperformance eigentlich gestrichen sehen. Doch Gosia Wdowik war gerade diese Wahrheit wichtig.
Is there space for exhaustion in making change? Agnieszka wanted to be seen as a fighter.
Neben mancher etwas plakativ gereckter Frauenpower-Faust in den Inszenierungen des Festivals ist She Was a Friend of Someone Else der ehrlichste Abend und der deprimierendste im Hinblick auf die Wirklichkeit. Denn obwohl die Frauenproteste in Polen dazu beigetragen haben, die PiS-Regierung abzuwählen, ist Abtreibung nach wie vor verboten. Dabei war das Abtreibungsgesetz in den 50er Jahren hier mal so liberal, dass es zum sogenannten Abtreibungstourismus aus Schweden führte. Auch in der slowenisch-kroatischen Performance Girls von Jascha Czernikoy erfährt man, dass sich in den letzten 70 Jahren nicht alles zum Guten verändert hat für Frauen. 1974 war das Recht auf Abtreibung in die kroatische Verfassung integriert. Nach dem Zerfall Jugoslawiens wurde es gestrichen. Heute sind Abtreibungen zwar legal, jedoch tabuisiert. Vier junge Frauen betreten in Girls in weißen Trachtenkleidern die Bühne. Interviews werden eingespielt, die sie mit ihren Müttern und Großmüttern über den ersten Sex, über Verhütung und ungewollte Schwangerschaften geführt haben. Jedes Bühnenfleckchen wird zum Tatort mit Jahreszahlen und Beweismitteln abgesteckt. Ein Schal, ein Schuh, blutige Unterwäsche. Eindrücklich ist das in all seiner Einfachheit. In einer Zeit, in der Feminismus weltweit wieder enorm unter Druck steht, gewinnt das Feminismus-Festival an Relevanz. Vor 2 Jahren wollte man hier von den südamerikanischen Frauenbewegungen lernen. Vergangenes Jahr verunglückte die Ausgabe zum Mittleren Osten wegen Boykottaktionen mehrerer KünstlerInnen leider ziemlich. Diesmal soll der westeuropäische Feminismus sich den osteuropäischen zum Vorbild nehmen. Denn, so die Festivalkuratorin Enne Kenyonis, während im Westen Probleme zuerst als individuell begriffen würden, schaue man in den ehemals sozialistischen Ländern schneller auf die Strukturen. Beispiel dafür die Trash-Opera Dirty Laundry von der moldawischen Theatermacherin Nicoleta Esinenko, bei der sozusagen die dreckige Wäsche Europas gewaschen wird. Der Burnout der polnischen Performerinnen steht hier noch aus. Stattdessen wüten 3 MusikerInnen zu harten Techno-Beats und laden auf eine imaginäre Kreuzfahrt ein.
Welcome aboard the Utopia of the Sea. Welcome to your dream cruise adventure.
Die Traumreise entpuppt sich als Höllentrip. Denn mit der Kreuzfahrtmetapher wird hier das große Ganze verhandelt. Das Oben und Unten, die patriarchale Weltordnung, Raubtierkapitalismus, Kolonialismus, Rassismus. Bei aller Relevanz läuft das Feminismus-Festival allerdings ziemlich unterm Radar. Wenige Vorstellungen sind ausverkauft, man predigt zu den längst Bekehrten. Der sperrige Titel »Feministische Kämpfe im postsozialistischen Europa« und die wissenschaftliche Diskurssprache mögen zum Nischendasein beitragen. Doch hat man diese Hürden genommen, lässt sich von den aktivistischen Theaterfrauen aus Osteuropa tatsächlich vieles lernen.
Sie haben noch die Chance, morgen das Everyday Festival im Berliner Hebbel am Ufer. In den Zeitungsfeuilletons herrscht, womöglich verstärkt vom neuen Trump-Dekret, Galgenhumor. Die Kulturpresseschau von Florian Werner.
Gerade geht ein Wunsch aus der Frühzeit der psychedelischen Bewegung in Erfüllung. Das behaupten zumindest Paul-Philipp Hanske und Benedikt Sarreiter in der Süddeutschen Zeitung. Denn, so die Autoren, in den 50er Jahren experimentierte in den USA vor allem die konservative Elite mit LSD, Mescalin und Psilocybin. Etwa der Multimillionär Al Hubbard, dessen Vision war, allen global führenden CEOs eine hohe Dosis LSD zu verabreichen. Hubbard glaubte, wenn die mächtigsten Konzernleiter der Welt eine mystische Erfahrung machten, würde die Welt automatisch besser werden. Allerdings hatten die Konzernchefs damals Besseres zu tun, als Psychedelika zu schlucken. Heute hingegen schmeißen sogar Führungspersönlichkeiten aus dem engsten Trump-Umfeld bewusstseinserweiternde Substanzen ein. Der prominenteste Konsument aus dem Trump-Kosmos dürfte dabei Elon Musk sein, der seine Depressionen mit dem Pferdebetäubungsmittel Ketamin therapiert. Hanske und Sarreiter kommentieren, für die Republikanische Partei ist das eine erstaunliche Entwicklung. Wenn Trump sich heute als harter Drogenfeind inszeniert, hat er mexikanische Kartelle und chinesische Fentanyllabore im Blick. Wenn seine Berater und Verbündeten sich aber mit Ketamin, LSD oder Psilocybin leistungsfähiger machen, ist das Trump vermutlich ziemlich egal. Eine legale Droge, die in jüngster Zeit zunehmend in Verruf geraten ist, ist der Alkohol. Jakob Strobel Iserra widmet ihm in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung darum eine leidenschaftliche Apologie. Was machen Donald Trump und Wladimir Putin nach einem erfüllten Arbeitstag, an dem sie die Welt wieder einmal ins Unglück gestürzt haben, fragt er und gibt sich selbst zur Antwort: Wahrscheinlich stehen sie wie die Gecken vor dem Spiegel, um sich an sich selbst zu berauschen. Eines aber werden die Herren ganz gewiss nicht tun. Sie werden keine Flasche Wein entkorken, um das Leben gelassen in der Gewissheit zu genießen, dass es viel Wichtigeres auf Erden gibt als Macht und Ruhm. Merlot und Riesling zum Beispiel. Das sei bedauerlich, so Strobel Iserra, denn der FAZ-Journalist schreibt dem Wein fast ebenso wundersame Wirkung zu, wie einst die Psychedelika-Fans dem LSD. Er schreibt: Vernunft mag ein hohes Gut sein, doch Unvernunft ist ein Teil unseres Menschseins, die uns überhaupt erst vernünftig werden lassen kann, so wie erst der Exzess uns das richtige Maß erkennen lässt. Einer, der erstmal einige Jahrzehnte des Exzesses brauchte, bevor er das richtige Maß erkannte, war der britische Gitarrengott Eric Clapton. Jakob Bjazza schreibt über ihn in der Süddeutschen Zeitung: Am 16. Oktober 1984, er kam gerade von einer Therapiesitzung, schrieb Eric Clapton in sein Tagebuch: Heute bei Gordon hat mir zu einigen guten Einsichten verholfen, was mich und meine Lage betrifft. Die sogenannte Lage sah so aus, dass der Gitarrist gerade einen massiven Rückfall hatte. Alkohol, Koks, Tabletten, immerhin kein Heroin, aber die Sauferei sollte sich ohnehin als das größte aller Probleme herausstellen. Der sogenannte Verstand hatte sich mal wieder rundherum verabschiedet. Zum Glück kehrte er zurück, sodass Eric Clapton an diesem Samstag tatsächlich seinen 80. Geburtstag feiert. Was aber tun, wenn man sich zwar berauschen will, aber Alkohol und Drogen meidet? Hierzu ein ernüchternder Tipp von Hanske und Sarreiter aus der SZ. Jeder Tag beginnt mit neuen, erschreckenden Überraschungen. Es reicht, Nachrichten zu konsumieren, um sich so zu fühlen, als hätte man etwas zu viel LSD genommen. Und der Trip wäre gerade am Entgleisen.
Die Kulturpresseschau von und mit Florian Werner. Das war Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.